Radio Prag Nachrichten.
Ein Immobilientausch bei den Botschaftsgebäuden mit Deutschland könnte Tschechien 10 Millionen Euro einbringen. Das Finanzministerium untersucht Spenden an die VV-Partei. Kulturminister Besser will bis Montag den neuen Leiter der Nationalgalerie auswählen. Der mögliche Immobilientausch mit Deutschland bei den Botschaftsgebäuden könnte Tschechien umgerechnet über 10 Millionen Euro Zusatzeinkünfte bescheren. Diese Schätzung hat die Presseagentur CTK am Dienstag veröffentlicht. Die tschechische Regierung will am Mittwoch über den Immobilientausch beraten. Deutschland möchte sein Botschaftsgebäude in Prag, das Palais Lobkowitz, erwerben und hat im Tausch ein Gebäude im Zentrum von Berlin angeboten. Dort könnte Tschechien einen Ersatz für die stark renovierungsbedürftige bisherige Botschaft in der Wilhelmstraße finden. Die Bundesrepublik möchte das Barockpalais Lobkowitz vor allem seiner historischen Bedeutung wegen kaufen. Im Herbst 1989 hatte der damalige Außenminister Genscher vom Balkon des Gebäudes verkündet, dass die Flüchtlinge aus der DDR frei in den Westen ausreisen können. Inspekteure des Finanzministeriums untersuchen die Spenden des Abgeordneten Michael Babak an die Partei der öffentlichen Angelegenheiten aus den Jahren 2009 und 2010. Babak hatte damals seiner Partei umgerechnet insgesamt 250.000 Euro zukommen lassen. Die am Finanztransfer beteiligte Bank hat Zweifel an der Herkunft des Geldes, wie der Nachrichtenserver Aktuanie CZ am Dienstag berichtete. So soll ein Teil des Geldes bar eingezahlt worden sein, heißt es. Finanzminister Kalousek bezeichnete diese Informationen indes als irreführend. Die genauen Gründe für die Untersuchung könne er aber aufgrund seiner Schweigepflicht nicht mitteilen, so Kalousek. Kulturminister Jiří Besser will am kommenden Montag den Namen des neuen Direktors der Tschechischen Nationalgalerie mitteilen. Die Entscheidung über die Nachfolge des scheidenden langjährigen Leiters Milan Knížák fällt dabei zwischen den beiden Kandidaten Wladimír Rösel und Jiří Fajt, wie das Kulturministerium auf seinen Webseiten bekannt gab. Rösel ist Wirtschaftsfachmann und war von der Auswahlkommission empfohlen worden. Veit ist Kunsthistoriker. Der 71-jährige Milan Knížák zieht sich zu Ende August dieses Jahres von der Leitung der Galerie zurück. Der Handel mit Fairtrade-Produkten ist im vergangenen Jahr in Tschechien um 60% gestiegen. Umgerechnet insgesamt 3,3 Millionen Euro wurden dabei umgesetzt. Im Jahr davor waren es noch etwa 2 Millionen Euro gewesen. Dies geht aus Analysen des tschechischen Verbandes für Fairtrade hervor. Ein Großteil des Zuwachses geht auf eine stärkere Einbindung von Handelsketten und Gastronomie am Markt zurück. In der Beliebtheit weiterhin führend ist Kaffee mit einem Anteil von 40% am fairen Handel, gefolgt von Schokolade und Kakao mit 17% sowie Tee mit 11%. Die südmährische Stadt Brünn möchte mehr österreichische Besucher anlocken. Dazu sollen unter anderem Veranstaltungen aus der Kultur und aus der Unterhaltung beitragen, erläuterte eine Delegation des Magistrats am Dienstag bei einer Präsentation in Wien. Oberbürgermeister Roman Onderka stellte Brünn als junge Stadt vor. Auf die rund 380.000 Einwohner kämen etwa 85.000 Hochschulstudenten, so Onderka. Kritisch äußerten sich die Stadtvertreter über die Straßenverbindungen zwischen Brünn und Wien. Der südmährische Kreis und das Land Niederösterreich unterstützen eine Autobahnverbindung. Um den Verlauf der Strecke auf tschechischer Seite wird indes seit Jahren gestritten. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Auch am Mittwoch hält in Tschechien das schöne und warme Wetter an. Tagsüber ist es heiter bis wolkenlos. Am Abend nehmen vor allem im böhmischen Landesteil die Wolken zu und es sind vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 bis 26 Grad Celsius, in Lagen über 1000 Metern bei bis zu 18 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Im heutigen Tagesecho haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. In Tschechien gilt immer noch das bürgerliche Gesetzbuch von 1964. Nach 10 Jahren Arbeit wurde nun der Entwurf eines neuen bürgerlichen Gesetzbuchs in Medien vorgestellt. Sie ist ein Symbol der Brünner Villa Tugendhat, die wertvolle Trennwald aus Makassarholz. 1940 ist sie aber geschwunden. 70 Jahre lang hielten sie die Kunsthistoriker für verloren. Nun wurde die Wand gefunden, in der Mensa der Juristischen Fakultät in Brünn. In der heutigen Ausgabe von Heute am Mikrofon stellt Ihnen Christian Rümkow, die ehemalige Prager ARD-Korrespondentin Christina Janssen, vor. Bleiben Sie dran. Mehr als 10 Jahre wurde daran gearbeitet und am Montag wurde es in Medien vorgestellt, das neue tschechische bürgerliche Gesetzbuch. Es fasst erstmals alle Bereiche des Privatrechts zusammen. Vor allem sind dies das Familien-, das Eigentums- und das Vertragsrecht. Neu ist zudem, dass die Persönlichkeitsrechte stärker betont werden. Es gibt mehr Raum für außergerichtliche Einigungen und der Schutz der schwächeren Partei im Rechtsstreit wird gestärkt. Mehr von Markéta Kachlíková.
In Tschechien gilt immer noch das bürgerliche Gesetzbuch aus dem Jahr 1964. Im Jahr 2000 wurde ein neues in Angriff genommen, und zwar vom damaligen Justizminister und späteren Ombudsmann Otakar Motejl. Mittlerweile ist die Neufassung des Privatrechts hierzulande überfällig. Justizminister Jiří Pospíšil:
Das geltende bürgerliche Gesetzbuch, das zwar in den 90er Jahren in großem Umfang novelliert wurde, ist immer noch das eines totalitären Regimes. Menschenrechte oder der Schutz des Eigentums waren bei den Kommunisten nicht besonders anerkannt und dies hat sich im Zivilrecht wiedergespiegelt. Wir Tschechen sind somit bisher im Rahmen der EU praktisch Bürger zweiter Klasse, weil unser Rechtsschutz eingeschränkt ist.
Die neuen Regelungen sollen den Bürgern mehr Rechte in allen möglichen Lebenslagen bieten, unter anderem im Erbrecht, bei der Schließung eines Ehevertrags, bei einem Nachbarschaftsstreit oder bei einem Unfall. Insgesamt werden die Persönlichkeitsrechte gestärkt. Premier Petr Nečas sieht einen weiteren Vorteil des neuen bürgerlichen Gesetzbuches darin, dass es alle privaten Rechtsangelegenheiten in einem Kodex zusammenfasst und miteinander in Einklang bringt.
In vieler Hinsicht haben wir uns von Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz inspirieren lassen. Alle privaten Rechtsangelegenheiten wurden in einem einzigen Gesetzbuch, das aus dem Leben hervorgeht und dem Leben dienen soll, logisch und übersichtlich verankert. Es umfasst Rechtsvorschriften, die heute in zahlreichen anderen Gesetzen verstreut sind, vom Zivilgesetzbuch über das Wohneigentumsgesetz bis zum Arbeitsgesetzbuch.
Zum Beispiel Vertragsschließungen, sie werden heute sowohl im bürgerlichen wie im Handelsgesetzbuch geregelt, wobei sich einige Vorschriften widersprechen. Hineingenommen wurden auch einige bisher vereinzelt stehende Rechtsnormen wie etwa das Familiengesetz, das Gesetz über Versicherungsverträge oder das Gesetz über Stiftungen. Damit soll die Orientierung im Privatrecht vereinfacht werden. Bis es dahin kommt, sehen aber die oppositionellen Sozialdemokraten Schwierigkeiten. Der sozialdemokratische Justizexperte Jiří Dienstbier:
Eines der Prinzipien, auf das sich der Entwurf stützt, ist das Prinzip der Diskontinuität mit dem jetzigen Stand. Dies schafft eine gefährliche Lage. Es dauert Jahrzehnte, bis sich die Auslegung und Rechtsprechung in diesem so wichtigen Rechtsbereich stabilisiert. Die Bürger werden jahrzehntelang nicht wissen, was Recht ist, und auch die Experten werden ihnen keinen völlig eindeutigen Standpunkt nennen können.
Eine weitere Kritik richtet sich gegen den Umfang des Gesetzbuches. Es umfasst über 3000 Paragraphen. Die Sozialdemokraten jedenfalls fordern, dass noch vor der Parlamentsdebatte Expertengespräche über das bürgerliche Gesetzbuch stattfinden. Die Regierung plant jedoch, die Novelle noch in diesem Jahr vom Parlament zu verabschieden, sodass es im Januar 2013 in Kraft treten kann.
Markéta Kachlíková war das mit einem Bericht über den neuen Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuchs. Themenwechsel. Die Brünner Villa Tugendhat ist der einzige moderne Bau in Tschechien, der auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO steht. Das funktionalistische Bauwerk ist mit einzigartigen Originalmöbeln ausgestattet. Eine wichtige Rolle im Interieur spielen die Trennwände. Die Villa wurde vom namhaften Architekten Ludwig Mies van der Rohe für den Brünner Industriellen Fritz Tugendhat und seine Familie erbaut. 1930 bezogen die Tugendhats ihr Haus. Sie konnten die Villa jedoch nicht lange nutzen. Im Mai 1938 mussten sie Brünn verlassen. Sie waren eine der ersten jüdischen Familien aus Brünn, die in die Emigration ging. 1939 wurde das Haus von der Gestapo beschlagnahmt und als deutsches Eigentum an Walter Messerschmidt vermietet. Er ließ die ersten Änderungen in der Villa durchführen. 1940 wurde unter anderem eine wertvolle Wand aus Makassarholz in S-Form entfernt, die das Speisezimmer abtrennte. Seit dem vergangenen Jahr wird die funktionalistische Villa renoviert. Die Restauratoren ließen dabei eine Kopie der seltenen Trennwand anfertigen. Der Brünner Kunsthistoriker Miroslav Ambros machte jedoch eine überraschende Entdeckung. Ein großer Teil der Wand aus dem exotischen Holz befand sich in der Mensa der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Brünner Universität. Architekt Wladimir Ambros ist Bruder des glücklichen Entdeckers und beteiligt sich an der Instandsetzung des Interieurs der Villa Tugendhat. Über den Fund seines Bruders sagt er:
Es war langjährige Arbeit. Er stieß auf ein Tagebuch, das ein deutscher Soldat während des Kriegs in Brünn geführt hat. Als Anhänger der modernen Architektur erwähnte der Soldat dort auch die Beseitigung der Trennwand aus der Villa. Im Tagebuch beschrieb der Soldat, wo die Wand hintransportiert wurde. Mein Bruder erkannte, dass es sich um das Gebäude handelt, in dem heute die Rechtswissenschaftliche Fakultät ihren Sitz hat. Als er die Wand dann in der Mensa fand, war er sehr überrascht. Ich glaube, dass niemand zuvor dieses Juwel entdeckt hat, weil die einzelnen Teile der Wand dort horizontal gelegt wurden. Keinem fiel ein, dass es die Wand aus der Villa Tugendhat sein könnte. Erst er hat sich damit intensiv beschäftigt und dieses Juwel gefunden.
Die Originalwand sei in den 1940er Jahren in einzelne Teile zerlegt worden, erzählt Ambros. Und mit den Stücken aus Makassarholz sei die Wand des großen Raums verblendet worden. Man habe sich darüber damals nicht gerade den Kopf zerbrochen, meint der Architekt.
Die Stücke aus Makassarholz sind aber erstaunlicherweise nach den vielen Jahren in einem guten Zustand. Es besteht eine große Chance, sie wieder in der Villa zusammenzusetzen.
Um zu belegen, dass es sich wirklich um die Originalwand handelt, verglich der Kunsthistoriker Ambros die Wandteile aus der Mensa mit Fotos aus der Villa von 1930. Dazu sein Bruder, der Architekt Ambros.
Das Furnier ist so etwas wie ein Fingerabdruck. Entweder ist das Dekor gleich oder nicht. Die Fotos haben die Echtheit bestätigt.
Im Gebäude der Rechtswissenschaftlichen Fakultät hatte während des Kriegs die Gestapo ihren Sitz. Die heutige Mensa diente zu der Zeit als Festsaal. Die wertvolle Wand wurde vermutlich für die Täfelung des Saals benutzt. Nun soll die wiedergefundene Trennwand nach ihrer Restaurierung schon bald wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückkehren. Wenn alles klappt, werden die Besucher sie bereits im kommenden Jahr zur Wiedereröffnung der Villa Tugendhat bewundern können. Aus Brünn sind wir wieder in Prag zurück, denn Sie hören Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Vor mehr als 2 Jahren kam sie nach Prag, um für die ARD-Hörfunkanstalten aus Tschechien und der Slowakei zu berichten. Christina Janssen, Redakteurin des Deutschlandfunk, trat in einer Zeit ihre Tätigkeit an, die einiges von ihr abverlangte. Eine Schonfrist gab es nicht. Zu Jahresbeginn hieß es für Christina Janssen Abschied nehmen. Im Gespräch mit Christian Rumkopf bilanziert sie ihre Zeit als Korrespondentin in Prag. Sie hören eine Wiederholung von Heute am Mikrofon vom 1. Februar dieses Jahres.
Heute am Mikrofon.
Christina Janssen, Sie sind die letzten 2 Jahre ARD-Korrespondentin in Prag gewesen. Sie sind 2009 mitten in die tschechische EU-Ratspräsidentschaft hineingesprungen, wie ins kalte Wasser. Haben Sie dennoch gute Erinnerungen an Ihren Beginn in Prag?
Das wäre ja schrecklich, wenn es nicht so wäre. Und insofern fand ich das eigentlich auch wirklich ganz erfrischend. Wobei man sagen muss, es war natürlich auch eine Menge Stress. Das haben wahrscheinlich alle Journalisten so erlebt. Denn die tschechische Ratspräsidentschaft hatte ja, wie sich viele vielleicht erinnern, die eine oder andere Besonderheit. hat uns das eine oder andere Überraschungsbonbon zu bieten gehabt, nicht zuletzt das Misstrauensvotum und den Sturz der tschechischen Regierung mitten in dieser Ratspräsidentschaft. Also das war eine chaotische Zeit, es ist eine turbulente Zeit, aber das ist eigentlich, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, genau das, was man sich als Korrespondent so wünscht, im Rampenlicht zu stehen und ganz brandaktuell berichten zu können. Im Zweifelsfall eben auch über solche politischen Katastrophen, klar.
Womit hat Sie das Land in Ihrer Anfangszeit überrascht, jenseits der EU-Ratspräsidentschaft?
Ja, die Politik, über die wir hier so an erster Stelle berichten und berichten sollen, ist das eine. Das zweite ist aber ja schon der Versuch, und ich hoffe auch das gelungene Experiment, glaube ich jedenfalls im Rückblick sagen zu können, in so ein Land einzutauchen, mit seiner Kultur, die Menschen kennenzulernen. Und ich kam ja hierher als jemand, der, das muss ich ja ganz ehrlich sagen, gar nicht so furchtbar viel über Tschechien wusste. Ich bin ein paar Mal hier gewesen, aber das war es dann auch schon. Die Details und das Zusammenleben hier kannte ich nicht. Und was mich wirklich sehr überrascht hat, war vor allen Dingen diese Aufbruchsstimmung in der jungen Generation. Das nimmt man, wenn man das auf das Land als Ganzes schaut, gar nicht so sehr wahr. Aber diese vielen kleinen Initiativen hier auf der politischen Ebene, auf der kulturellen Ebene, junge Aktivisten, die sich fürs deutsch-tschechische Verhältnis engagieren, junge Literatinnen, die Bücher zu diesem Thema schreiben, zu politisch brisanten Themen, tolle Theateraufführungen, so ein ganz spannendes Kulturleben, das man eben gar nicht so sehr mit diesem manchmal etwas, ja vielleicht fast schon etwas verstaubten Image von Prag assoziiert, ja, dass das einen so ganz absorbiert. Und das hat mir einfach ganz großen Spaß gemacht, das kennenzulernen.
Ungarn und Tschechien sind 2004 gemeinsam der Europäischen Union beigetreten. Viele in der EU runzeln jetzt die Stirn, wenn sie über die Entwicklung in Ungarn nachdenken. Wie beurteilen Sie Tschechien im Vergleich dazu?
Also insgesamt sind jetzt natürlich viele von der tschechischen Europapolitik enttäuscht. Und ich finde, das ist auch in der Tat etwas, wo das Land politisch vielleicht noch ein bisschen weiterkommen müsste. Wobei ich aber immer wieder betonen muss, und das war auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit hier, dass die Tschechen letzten Endes eben nicht die EU-Skeptiker sind, für die sie immer gehalten werden. Natürlich sind das prominente Stimmen, es sind auch laute Stimmen, die sich in diese Richtung äußern. Aber gerade viele junge Leute sind eben auch da wieder, die junge Generation sehen auch die Vorteile der Europäischen Union, wollen auch ins Ausland, sehen die Vorteile des gemeinsamen Arbeitsmarktes, der sich jetzt im Mai ja auch dann gänzlich öffnen wird. Und insofern versuchte ich mit meiner Arbeit hier auch wirklich gegen dieses Etikett, gegen dieses Stigma anzuarbeiten. Tschechien, das Land der EU-Skeptiker, das stimmt einfach nicht.
Sie sind auch Korrespondentin für die Slowakei. Sie sind sicherlicher, weil Sie allein schon nur in Prag stationiert sind, hauptsächlich wissen Sie mehr über dieses Land. Aber nehmen Sie dennoch Unterschiede wahr zwischen der Slowakei und Tschechien? Vielleicht auch gerade, was diese Haltung gegenüber Europa betrifft.
Also ich finde eigentlich erstaunlicherweise, dass die Slowaken in mancherlei Hinsicht ein bisschen entspannter sind als die Tschechen. Da wird vieles nicht so auf die politische Goldwaage gelegt. Das gilt zum einen natürlich für das ganze Thema, wie wird Brüssel gesehen, wie wird die EU gesehen. Das ist in der Politik so, das ist aber aus meiner Sicht auch in der Bevölkerung so. Die EU wird insgesamt in der Slowakei dann doch noch etwas positiver wahrgenommen als hier. Auch was das Verhältnis zu Deutschland angeht, ist das natürlich auch aus historischen Gründen etwas weniger belastet. Also die Slowaken sind insgesamt etwas entspannter als die Tschechen, etwas unverkrampfter. Vielleicht hat es ja sogar auch ein bisschen etwas damit zu tun, dass es auch ein sehr katholisches Land ist und die Katholiken vielleicht im Allgemeinen ein bisschen dazu neigen, die Dinge eben so laufen zu lassen und Fünfe auch mal gerade sein zu lassen.
Gab es in diesen zwei Jahren eine Lieblingsreportage, ein Lieblingsthema, ein außergewöhnliches Interview, das Sie so schnell nicht vergessen werden?
Also was mir hier sehr viel gegeben hat, das war, als ich im Zuge der Berichterstattung 20 Jahre samt einer Revolution und Mauerfall und so weiter hier in Prag und Umgebung unterwegs war, um mit ehemaligen Dissidenten zu sprechen und zu schauen, was machen sie heute, was ist aus ihnen geworden, wie sehen sie die politische Entwicklung. Das waren einfach ganz intensive, interessante Begegnungen. Und dann auf der anderen Seite aber eben auch, wenn man so will, die kleinen Geschichten am Rande. Es gab hier gegenüber der deutschen Botschaft, die ja bekannt war, als dieses Flüchtlingsdrama sich abspielte und die Flüchtlinge dann irgendwann ausreisen durften, ein kleines Hotel, beziehungsweise es war damals noch nicht mal ein Hotel, es war ein Privathaus, in dem eine Familie wohnte, die eben nach bestem Vermögen den deutschen Flüchtlingen geholfen und Hunderte oder sogar auch Tausende von Flüchtlingen in dieser Zeit beherbergt hat, sozusagen durchgeschleust hat, die ihnen einfach für eine Nacht Obdach gegeben hat, sie mit Essen versorgt hat, mit Zeitungen notdürftig versorgt hat, auf denen sie schlafen konnten. Darüber habe ich eben eine Reportage gemacht, auf die ich sehr viel Resonanz bekommen habe, weil wenige diese Geschichte kannten und wenige sich vorstellen konnten, dass es eben so ein intensives Engagement auch einfach ganz einfacher tschechischer Bürger gab in dieser Zeit. Und das war auch sehr beeindruckend.
Christina Jansen, was steht nach Ihrer Rückkehr nach Deutschland an?
Zuerst einmal werde ich mich sozusagen ins Private zurückziehen. Unsere Familie wird um ein Mitglied größer im Mai voraussichtlich. Das heißt, ich werde erstmal gar nicht arbeiten, aber dann nach absehbarer Zeit wieder zu meinem alten Arbeitgeber zurückkehren, zum Deutschlandfunk nach Köln und dort in der Politik, Redaktion Tschechien und die Slowakei ganz bestimmt nicht aus den Augen verlieren.
Christina Jansen, herzlichen Dank für das Gespräch und einen guten Neuanfang in Deutschland.
Danke.
Die Senderei heute am Mikrofon hat für Sie Christian Rukow vorbereitet. Sie hörten eine Wiederholung vom 1. Februar dieses Jahres. Und damit sind wir am Ende der publizistischen Beiträge angelangt.